Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Seit 1929 besteht das Kino, das später den Namen Lichtburg bekam. Über viele historische Erinnerungen, über technische Revolutionen, über starke Frauen und den Kampf um Gerechtigkeit und vieles mehr spricht in unserer neuen Folge Tim Perkovic mit Heike Grieser, der Geschäftsführerin des Dienstlakener Kinos Lichtburg. Viel Vergnügen mit unserer informativen Episode.
Und damit herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin der Lichtburg Dienstlaken. Hallo und herzlich willkommen, Heike Grieser.
Hallo Tim.
Erste Frage ist, wie geht's dir? Auch bei den Temperaturen. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf, wo es schon sehr schwül ist und drückend und sehr warm.
Ja, also ich sag mal, im Büro geht's. Es wird nachmittags wird's sehr unangenehm, ja.
Aber wir können das ja direkt schon mal damit einsteigen sozusagen, denn du kommst ja aus einer sehr langen Phase des Umbaus deiner Lichtburg, eurer Lichtburg. Das hat jetzt wie viele Wochen und Monate gedauert?
Also fast 2 Jahre, gute 1,5 Jahre.
Ja.
Wir sind ja immer noch so in den letzten Nachwehen, dass noch hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit gemacht wird. Wir haben auch den Flur noch nicht picobello fertig. Das wird auch noch bis ins nächste Jahr dauern, bis wir alle Displays hängen haben, Digital-Displays, wo wir dann eben die Filmplakate mit einblenden, so das, was wir früher in dem analogen Rahmen immer hatten.
Jetzt für diejenigen, die noch nicht in der neuen Lichtburg waren, was gibt es da alles neu? Was sollte man unbedingt wahrnehmen?
Okay, die Säle sind komplett neu. Kino 1, das Große, und Kino 2, das Mittlere, sind aufgerammt worden, die Sitzreihen, und zwar komplett. Wir haben versucht, den Zugang für die, die nicht gut laufen können, so zu machen, dass man von vorne bzw. von hinten reinkommt, dass man nicht ganz vorne landet und dann alle Stufen hochsteigen muss, sondern dass man, wenn man reinkommt, über die Rampe schon so 2, 3 Reihen hat, die nach vorne gehen, die man nicht mehr runterlaufen muss, sondern nur noch nach oben. Aber wir sind halt im Altbau, also es war kein Wunschkonzert.
Was sind die ersten Rückmeldungen von den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Kino 1 bekommt nur Lob. Ja. Kino 2 müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern, weil wir da festgestellt haben, dass da falsch geplant worden ist von der Firma, und zwar wegen dem Platz für die Rollstuhlsitze.
Okay.
Die sind etwas zu schmal, da kommen die Rollstuhlfahrer alleine nicht gut zurecht. Das heißt, da werden wir die Reihe davor nochmal die Stühle wegnehmen, die mobil machen. Und wenn wir dann Rollstuhlfahrer haben, dann kommt quasi eine halbe Stufe noch dran, wird fest eingehakt, sodass die genug Platz haben, und die Plätze davor müssen dann halt wegfallen.
Was ich schön finde an dem neuen Kino, ich durfte das Ganze eröffnen sozusagen mit euch zusammen als Moderator.
Also ja,
erstmal vielen Dank.
Mal.
Ja, nein, ich muss das einfach Danke sagen, das ist eine große Ehre, dass jeder Saal sozusagen so seinen eigenen Charme hat. Ihr habt ja ein Kinosaal ist ja nur mit der Geschichte des Kinos beheimatet sozusagen, und ein Kino dann mit den großen Filmklassikern. Also gibt es da Plakate, sind das Originalplakate eigentlich?
Ja, zum großen Teil. Also das war besonders schwierig, weil ich habe erstmal recherchiert, welche Filme in Deutschland, und zwar nur in Deutschland, nicht weltweit, so die, ich sag mal, Top 20 waren. Und dann habe ich versucht, von diesen Top 20 die jetzigen Inhaber der Bildrechte zu recherchieren. Das war gar nicht so einfach, weil auch die Filmverleiher kaufen Filme nicht nur regional begrenzt, sondern auch zeitlich begrenzt. Und oft sind dann nach 5 Jahren oder 10 Jahren die Filmrechte gar nicht mehr da, sondern im Ausland. Und dann wird es sehr teuer. Also das mussten wir dann schon mal ausschließen. Und bei manchen habe ich dann auch irgendwann mal aufgegeben, das zu recherchieren, weil es war einfach nicht mehr machbar. Man lief immer wieder in eine Sackgasse. Und dann mussten wir halt umswitchen. insofern hatte ich immer mehrere zur Auswahl. Aber als wir dann die Auswahl hatten und die Bildrechte hatten, mussten wir ja noch an die Bilddaten kommen. Das war die zweite Chose, denn es gab natürlich Bilddaten, auch im Internet, aber nicht in der Qualität, in der wir sie brauchten. Wir wollten sie ja auf Plakatgröße hochziehen und dann auch noch drucken lassen und beleuchten. Also das war
Übrigens sehr große Highlights, Herr der Ringe, Harry Potter, James Bond, glaube ich auch, ne?
Ja, und zwar der Sean Connery, weil das war die echte Bond-Zeit, also ja, sagen wir mal, die mit den meisten Besuchern.
Jetzt ist es ja so, ihr habt ja da einmal in diesem Saal mit den tollen Filmplakaten das alles beschmückt sozusagen, das sieht sehr, sehr schön aus. Und dann gibt es die Geschichte und die Geschichte des Kinos hat mich sehr stolz gemacht, dass deine Mutter mir das mal erzählt hatte, als ich vorher in einem Vorgespräch bei euch war. Denn eigentlich ist die Geschichte der Lichtburg immer mit starken Frauen versehen.
Ja, es ist bei uns durch Zufall wirklich eine Frauengeschichte. Angefangen hat es während des Ersten Weltkrieges mit meiner Großmutter. Die hatte hier in der Neustraße großes Restaurant, Hotel. Und die Wirtschaften hier in Dinslaken waren durch den Viehhandel groß geworden. Und da hatten wir natürlich dann viel die Einnahmequelle für diese Menschen weg, als der Viehmarkt umzog, weil hier Anfang des Jahrhunderts, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, kam, glaube ich, die Maul- und Klauenseuche, weil der Platz nicht gepflastert war. Das hatte man einfach versäumt. Man hatte auch geglaubt, man hätte es nicht nötig. Und dann war der Viehmarkt weg und in Dortmund. Und die hatten nicht nur den Platz gepflastert, die hatten auch Ställe gebaut fürs Vieh. Da ist kaum noch einer nach Dinslaken gekommen. So, das heißt, die Wirtschaften hatten schon vor dem Weltkrieg Schwierigkeiten oder bekamen ihn massivst während des Weltkrieges, weil natürlich auch die Kundschaft weg war. Die Männer waren im Krieg und Frauen gingen damals noch nicht alleine aus. Das war, tat man nicht.
Nee.
So, dazu gibt es auch später noch bei uns eine schöne nachwirkende Geschichte. Aber jetzt erstmal zu der Geschichte. Und meine Urgroßmutter stand jetzt da, hatte ein Riesenhaus, keine Gäste, musste sich was einfallen lassen. Irgendwie musste man ja Personal, Familie durchbringen. Also ist sie dann irgendwie mal wahrscheinlich auf dem Trödelmarkt oder auf dem Schwarzmarkt, so genau weiß man das nicht, auf so eine kleine Kurbelkiste, so ein frühes Filmgerät gestoßen und hat dann angefangen, sonntags nachmittags, mit dieser Kurbelkiste so 10 Minütchen Filme zu zeigen. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man 10 Minuten wirklich kurbeln musste, dann durften die Filme auch nicht länger sein, sonst hätte derjenige einen Tennisarm gehabt. Hat er vielleicht auch so gehabt. Oder man hat sich beim Kurbeln abgewechselt. Ich meine, damals hat man ja noch nicht so auf ruckelnde Bilder Acht gegeben. Da war das ja noch die Sensation. Also es kam ja eigentlich aus der Schaustellerei. Die ersten Filmchen oder Filmclips, muss man ja eigentlich sagen, sind ja auf den Kirmessen gezeigt worden, nicht in festen Häusern. So, und wir haben dann einfach, also meine Urgroßmutter hat dann einfach improvisiert, wahrscheinlich mit einem großen Betttuch und dieser Kurbelkiste. Und als mein Urgroßvater aus dem Krieg zurückkam, fand er die Idee so klasse, dass er eine Gesellschaft ins Leben gerufen hat und die haben das erste oder den ersten funktionalen Kinobau in Dinslaken errichtet. Das Gebäude außen steht auch noch in der Waldstraße, kann man auch noch an den Balkonen erkennen, also dieser gewölbten Fassade nach außen und den Metopen oben. Da sind nämlich griechische Abbildungen drauf. Ich kann sie jetzt aus dem Kopf nicht ganz hergeben, aber wenn man die griechische Mythologie lesen kann, dann steht da Apollo, ein Zeichen für Apollo. Ich glaube, es ist die Leier. Das heißt, die Leier ist für die Musik. Also es ist Licht, Spiel, da ist die Metope für Spiel, das ist eine Muse. Und dann Theater. Die Theatermuse ist ganz klar, die kennen wir heute auch noch, das weinende und das lachende Gesicht. Und ja, dieser Bau war fertig und sollte eröffnet werden. Und 3 Tage vorher ist mein Urgroßvater an einer Mandelentzündung verstorben im Krankenhaus. Hm. Der hat die OP nicht überlebt. Das war sehr hart, weil die Gesellschaft, natürlich eine Männergesellschaft.
Das habe ich gehört von deiner Mutter, dass die Männer sozusagen die Frauen, ja, ich will jetzt nicht sagen runtergeputzt haben, aber so nach dem Motto, die Frauen hatten nicht so viel zu sagen. Dann
auch, ne? Sagen wir mal so, sie haben als Erbin meines Urgroßvaters wäre ja meine Urgroßmutter eigentlich die direkte Nachfolge gewesen und ja. Die ist rausgekickt worden. Mhm. Na, also die hatte da nichts mehr mit den Finanzen zu tun, hatte allerdings das Hotel, das Grundstück, das war verkauft worden. Das ganze Geld steckte in diesem Kinoprojekt. Und jetzt hatte sie nichts mehr zu sagen. Und es war kein Stellvertreter mehr da, der sich für sie hätte einsetzen können. Das heißt, sie und meine Großmutter sind in wirklich sehr ärmlichen Verhältnissen die nächste Zeit durchgekommen.
Aber sie haben gekämpft, ne?
Sie haben gekämpft. Meine Urgroßmutter noch mit den weiblichen Sachen, die man machen konnte, also Platzanweiserin, Lohn, Apfel und ein Ei. Mhm. Und meine Großmutter ist dann später so geworden, dass sie eigentlich ihrer Zeit sehr weit voraus war. Sie war nämlich sehr selbstständig. Sie hat gesagt, ich will, hat das durchgeboxt. Und das war in den 50er Jahren, pfui, pfui. Immer noch. Ja. Also sie war eine Skandalnudel, muss man mal ganz klar sagen. Ich habe es im Kindergarten noch mitgekriegt. Ich war die Enkelin von Frau Ahrenhöfel. Ja, also da müssen wir erst mal gucken, ob du mit dem Kind spielen kannst. Bei meiner Schwester, 7 Jahre später, kein Thema mehr. Da kannte jeder meine Mutter und die Ehe meiner Eltern und damit war das Thema gegessen. Aber bei meiner Großmutter war das Thema ihr Leben lang, glaube ich, nicht gegessen. Nicht wirklich. Also sie wurde dann als Chefin der Lichtburg natürlich geachtet, aber nicht als Frau, die eben ihren Weg ging. Privat wie geschäftlich.
Das hat sich aber dann nochmal geändert, ne?
Für meine Großmutter nicht.
Ach so. Ah, okay.
Also nicht in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, gut, sie war ihr Leben lang krank.
Ja.
Sie musste da immer mitkämpfen. Ich kenne sie gar nicht anders. Und aus den Erzählungen weiß ich auch, dass sie schon als junge Frau Bestrahlung bekommen hat. Die bekam man nicht in den 50er, 40er Jahren für umsonst. Mhm. Das war ein Problem. Aber sie war halt eine sehr gut aussehende Frau, Zeit ihres Lebens. Und natürlich hat sie damit auch gearbeitet. Was sollten Frauen damals anderes machen? Das ging ja nicht. Aber sie war eben nie die typische Hausfrau. Also meine Urgroßmutter war noch die Hausfrau. Und meine Großmutter halt nicht mehr.
An dem Standort, wo ihr jetzt seid, seit wann seid ihr da?
Seit 1929. Und zwar haben wir die erste Lichtburg, wurde dann auch von dieser niederrheinischen Filmgesellschaft gebaut. Ja. Und zwar 1929. Wir haben im Oktober aufgemacht und Ende Oktober. Und 6 Monate vorher hatte die Lichtburg in Essen eröffnet. Also wir waren die 2 Lichtburgen. Mhm. Oberhausen, weiß ich nicht, wann die gekommen sind, aber in den 50er Jahren hießen die noch Gloria. Das weiß ich von dem Foto.
Das heißt also, ja, muss man ja sagen, das ist eine sehr, sehr interessante, prägende Geschichte, weil dann folgte ja der Zweite Weltkrieg.
Genau.
Wie hat man das Ganze dann in Anführungsstrichen überlebt?
Also ich weiß, dass gespielt wurde, solange es ging. Ja. Dann kam ja der große Bombenangriff auf Dienstlaken. Den hat die Lichtburg 1 nicht überlebt. Die war niedergebombt worden. Das moderne Theater in der Wallstraße hatte überlebt, war aber beschädigt worden. Und dazu habe ich jetzt eben im letzten Jahr dann auch eine interessante Geschichte von meiner Mutter gehört. Das moderne Theater hatte ja noch einen richtigen Orchestergraben. Das heißt, man hatte ja da noch Stummfilme gezeigt mit Live-Musik halt. Und natürlich gab es auch diesen berühmten Filmvorhang. oder Theatervorhang. Und nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten, war es ja also Hungersnot, bitterkalt. Damals hatten wir ja richtig eisige Winter, da sind ja viele erfroren, weil es ja auch keine Mittel gab, die Wohnungen zu heizen, jedenfalls nicht für sozial schwache Menschen. Und auch meine Großmutter bzw. meine Urgroßmutter musste gucken, wo sie blieben. Zu dem Zeitpunkt war ja meine Mutter schon geboren, meine Großmutter die Versorgerin und meine Urgroßmutter hat dann zu Hause Haushalt und Kind versorgt. Und meine Mutter hat jetzt erzählt, dass es im modernen Theater einen roten Vorhang gegeben hatte und sie haben dann im Winter rote Mäntel gehabt. Den Vorhang gab es dann nicht mehr. Und meine Großmutter ist dann zu den Besatzern gegangen. Sie hatte zwar das Abitur nicht vollendet. Sie musste früher von der Schule weg, weil irgendjemand musste arbeiten und Geld verdienen. Sie hat dann Fremdsprachensekretärin gemacht und sie war ihr Leben lang wahnsinnig sprachbegabt. Ich war immer neidisch. Also die hat mit über 60 Spanisch gelernt. Da habe ich mit Englisch noch meine geregelten Probleme gehabt und habe nur mit den Ohren geschlackert, wie schnell die das auf die Reihe kriegt, die Vokabeln zu können. Und ich brach mir da einen ab in der Schule. Also das fand ich furchtbar ungerecht. Aber davon mal abgesehen, sie war jemand, der unglaublich gut handeln konnte. Und sie ist dann als junge Dame zu den Besatzern gegangen. Und hat in Erfahrung dessen, was ihre Mutter erlebt hatte, ausgehandelt, dass das moderne Theater wieder freikam, in den Spielbetrieb ging, aber mit ihr als Geschäftsführerin. Sie hat dafür gesorgt, dass man sie nicht mehr vor die Türe setzen konnte. Und das hat eigentlich dann die Geschichte ja im Grunde nochmal begründet,
aber
in deren Nachfolge wir jetzt stehen, meine Mutter und ich. Das heißt inzwischen fast nur noch ich, weil meine Mutter ist nur noch im Backoffice sozusagen.
Ja, aber es ist eine sehr interessante Geschichte und vor allem gibt es da ein Foto, was mir immer wieder auffällt oder wenn ich, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, ist das mit SUS 09, glaube ich. Ne? Da sind da so Sportler, die haben so Anzüge an sozusagen und stehen vor dem Kino, vor der Lichtburg.
Ja, das war 1953, meine ich. Und zwar war das die Olympia-Weltmeisterschaft, wo Maria Tomagalla die Bronzemedaille gewonnen hatte. Und der Empfang in Dienstlaken für Bronzemedaillengewinnerin im Hürdenlauf, der war eben vor der Lichtburg, weil da hatte man den repräsentativen Platz. Man muss sich vorstellen, der Neutorplatz war viel größer. Es gab nur gegenüber, wo jetzt der Parkplatz ist, eine Tankstelle.
Ach so.
Ansonsten war der ganze Platz frei. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt rechts und links bebaut war. Aber in den 50er Jahren gab es nur das Weiße Eckhaus, dann war frei, dann kam die Lichtburg und dann war wieder frei. Also da stand nicht allzu viel. Und wenn man sich vorstellt, auch der Neutorplatz war ja noch viel größer.
Ja.
Es gab auch kein Hertie, geschweige denn eine Neutorgalerie. Da war um das Kino noch richtig alles frei.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nein, kann man wirklich nur, wir haben das Bild geschnitten, weil wir ja dieses Luftbild haben wir beschnitten, damit eben die Lichtburg gut rauskommt. Aber wenn man das Ursprungsbild sieht, dann sieht man da Freifläche.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Wie auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen. So geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen. In Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Hast du das dann sozusagen von der Pike auf gelernt alles?
Nein, ich bin einfach reingewachsen. Also ich habe wahrscheinlich meine ersten Kinofilme in der zweiten Lichtburg gesehen, also in der, die dann in den 50er Jahren von der Niederrheinischen Filmgesellschaft gebaut wurde, mit meiner Großmutter als Geschäftsführerin in der Leitung dann halt. Und Kunden erzählen mir auch immer, dass eben aus diesen 50er, 60er Jahren, dass sie da die Lichtburg noch kennen würden. Also teilweise sind das Damen, eher Damen als Herren, die mir dann von wirklich alten Filmen erzählen, wo ich die Titel auch gar nicht kenne, weil das sind Heimatfilme, die sie da gesehen haben. Und es sind größtenteils Schwarz-Weiß-Filme, wo dann eben die ganzen Stars aus den 50er, 60er Jahren, Peter Alexander, Hans Moser oder.
Aber ich darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ich moderiere, du weißt das ja auch, habe ich ja für euch auch schon gemacht, Harry Potter und Disney und was es alles so gibt. Ist es eigentlich richtig, dass der erste erfolgreiche Film ein Disney-Film war? Ist das Dumbo? Kann das sein? Oder?
Dumbo.
Oder ist es oder Mickey Mouse oder so? Ich meine, ich habe das mal als Quizfrage gehabt und das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob Disney wirklich dann so ein Kassenschlager war. Dann der erste Disney-Film.
Der erste Abendfilm.
Ja, genau, Abendfilm.
Das war Schneewittchen.
Ach, Schneewittchen, genau.
Das war
1937 war das, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Dieser Film war auch in der Lichtburg ein großer Erfolg, das weiß ich.
Schneewittchen, stimmt. Das ist richtig. Ja, ja, das muss man auch alles richtig sagen, sonst hören die hier alle zu und dann sagen die, oh, die geben hier Fake News raus. Naja, stimmt.
Nein, also das war Schneewittchen und das war eben auch die Sensation, das hatte man vorher im Zeichentrickfilm nicht zugetraut. Ja. Und natürlich muss man auch sagen, die ersten Filme, die rauskamen, oder auch der erste Tonfilm, so muss man genauer sagen, Da war sehr viel Musik dabei, weil man kam ja von diesem Orchester und hatte dann immer nur so die Tafeln oder ja nicht gerade Sprechblasen wie im Comic dazwischen, damit man wusste, was die sich gegenseitig eigentlich sagen. Es wurde ja sehr viel pantomimisch gespielt. Mhm. Da war Sprache dann, ich sag mal, fast zweitrangig, aber es wurde eben die Emotionen, die Filmmusik war immer da, die musste auch da sein, um die Emotionen auch zu bewirken. Also selbst wenn man nur vor dem kleinen Fernseher sitzt, dann hat man ja anhand der Musik schon, wenn da jemand getötet wird, weiß man das schon. Also ich habe das vor 10 Jahren sehr stark festgestellt bei meiner kleinen Hündin, die damals ein Welpe war. Ich konnte mit der keine Krimis gucken, bis die 3/4 Jahr alt war. Die wurde reppelig aufgrund der Musik und dieser Emotionen. Ja. Da habe ich dann immer umgeschaltet. Das geht zum Glück beim Kino nicht.
Wie oft habt ihr jetzt in all den Jahren das Kino dann, ja, ich sage jetzt einfach mal revolutioniert, also es gab ja dann immer eine Steigerung sozusagen, auch technisch. Also jetzt ist ja alles komplett neu wieder bei euch, wann war vorher der letzte richtige Umbau? In welchem Jahr war das? 90er Jahre? Nuller Jahre?
Nein, also die technische Revolution bei uns kam mit 3D. Das war 2009, 2010, pünktlich zum ersten Avatar.
Ah ja, genau.
Wir hatten kurz vorher angefangen, halbes Jahr vorher ungefähr, und hatten dann unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Da hatte ich auch Wert schon drauf gelegt, weil ich gesagt hatte, wenn wir zu spät anfangen, machen wir die Erfahrung, wenn wir die Sache rappelvoll haben.
Ja.
Und das geht nicht. Wir müssen vorher wissen, wie es geht. Also haben wir bei kleinem Film oben angefangen. Oben war unser erster 3D-Film. So, und dann haben wir eben Betriebsabläufe entwickelt, damit es dann, wenn es richtig voll wurde bei Avatar, auch funktioniert hat. Und es hat funktioniert.
Und jetzt habt ihr Dolby Atmo. Ist das richtig?
Atmos,
Entschuldigung.
Dolby Atmos, ja. Und das Schöne bei Dolby Atmos ist in Kino 1, dass wir die Lautsprecher einzeln anspielen können. Das heißt, ich sag jetzt mal Herr der Ringe.
Ja.
Von links kommen die Orks, von rechts kommen die anderen und dann hört man.
Das hört man genauso. Man meint, man wäre im Film. Also ja, wirklich also in der Produktion
rechts
drin.
Hinten, links hinten, rechts vorne, links vorne oder auch nur rechts und links und zwar wirklich mittig kann man spielen, oben kann man spielen. Also wenn der Regen zum Beispiel ranrauscht, dann hört man das eben von oben hinten. Dann wird er ganz dicht und dann geht er nach vorne.
Ich war beim Elvis-Film und ich habe gedacht, ich wäre Elvis.
Schön, ja, den habe ich leider verpasst, weil das war jetzt mal die paar Tage Urlaub, die ich einfach gebraucht hatte.
Also du warst im Urlaub jetzt, das sei dir auch gegönnt. Hast dich denn da jetzt erholen können ein bisschen?
Soweit es das Wetter zugelassen hat. Also bei Wandern bei 30 bis 35 Grad ist auch an der britannischen Küste nicht so ganz ohne körperliche Anstrengung.
Aber da gibt es ja auch einen Zwiespalt, glaube ich, bei Kinobetreiberinnen und Betreiber, weil der Streamingmarkt ja auch extrem wächst. Wie doof ist das für euch, dass manche Filme, die eigentlich ja für ein Kino vorgesehen waren, plötzlich von Disney einfach in dem Streaming-Angebot laufen?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn die Filme wirklich kinotauglich sind, das ist noch lange nicht jeder Film, auch nicht jeder Disney-Film, dann tut's richtig weh. Also ich war jetzt auch ein bisschen geschockt. Wir haben den Thor jetzt abgespielt, Marvel.
Ja.
Aber der kommt jetzt demnächst oder ist gerade auf Disney Plus raus.
Mhm.
Und ist dann zu streamen. Also ich weiß zwar nicht, was solche Filme auf dem Fernsehen sind. Also ich bin bestimmt ein Herr der Ringe-Fan. Aber Herr der Ringe im Fernsehen ist
ein anderes Erlebnis als im Kino.
Ja, sagen wir mal. Ich kenne die Geschichte, ich kenne den Film, ich kann mich erinnern, welche Emotionen ich hatte, als ich ihn im Kino gesehen habe. Und das ist nämlich das, wovon viele Filme, die dann im Fernsehen laufen, auch profitieren. Weil die Leute immer noch dieses Kinoerlebnis haben und sich unwillkürlich noch daran erinnern. Das ist was anderes, als wenn ich einen Film nur im Fernsehen sehe.
Was ich ganz toll finde bei euch, ihr habt den Kinopreis also nicht dramatisch erhöht, obwohl ihr so viel Kosten hattet. Also insbesondere, ihr seid ja immer noch vielleicht 1 Euro erhöht oder so, wenn überhaupt.
Ja, also wir haben versucht, den Kinderpreis bei 5 Euro irgendwie noch zu belassen. Wir werden das auch weiterhin versuchen, weil wir, und zwar familiär, schon immer gesagt haben, Kino muss ein kostengünstiges Familienvergnügen bleiben.
Ja.
So, und deswegen versuchen wir, unsere Concessionpreise auch, soweit es geht, unten zu halten. Wir erhöhen nur sehr ungern und wenn wir erhöhen, dann aufgrund von massiven Einflüssen von draußen. Also steigender Mindestlohn, weshalb wir ja schon keine Minijobber mehr beschäftigen können. Mhm. Wir haben also alle jetzt versucht, in den Teilzeit zu bekommen. Bei 1, 2 geht das nicht vom alten Team. Die werden wir deswegen jetzt nicht vor die Tür setzen. Die bleiben.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Gute Nachrichten von Zweirad Vogel. End of Summer, der Sommersale mit 30% Rabatt. Trikots, Handschuhe, Hosen, Jacken und Schuhe jetzt 30% reduziert. Im Zweiradcenter Vogel in Dienstlaken, Gewerbegebiet Mitte.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? Also
zwischen 15 und 20, das variiert immer ein bisschen. Und wir werden... Also wie gesagt, wir können jetzt nur noch Teilzeitkräfte einstellen. Ob das jetzt studentische Teilzeit oder soziale Teilzeitkräfte sind. Aber es gehen keine Minijobber, jedenfalls keine neuen Minijobber mehr. Weil das ist einfach unrentabel für uns. Es ist nicht mehr wirtschaftlich.
Seit wann habt ihr eigentlich in Erfahrung gebracht, dass euer Popcorn das Beste der Welt sein soll?
Also der Welt will ich jetzt mal dahingestellt
Habe ich gelesen auf Facebook. Ich muss aber wirklich sagen, das ist echt sehr lecker.
Also es war in den 90er Jahren, als ich von Dienstlaken wegging, um zu studieren, und zwar so weit weg, dass ich nicht mehr nach Dienstlaken kommen konnte in der Woche. Da ist jemand für mich reingekommen, der aus dem, Kneipenkultur kam.
Ja.
Wo also Getränke eine große Rolle spielen, aber auch eben Snacks. Und vor allen Dingen durch den Altersunterschied war meine Schwester dann so weit, dass sie eben ins Kino reinrutschen konnte. Ich rutschte eben in dem Fall raus. Und meine Schwester ist auch eine ziemliche Feinschmeckerin. Ja. Und dann sind die zwei zusammen losgezogen und haben einfach mal geschmacklich durchprobiert.
Ach so,
wie doch. Macht man es am besten, was braucht man und so weiter. Und dann wurde bei unserem Lieferanten für die Materialien, aber auch für die technische Ausrüstung eben angerufen. Ja, die Popcornmaschine muss anders eingestellt werden. Wir brauchen 10% mehr Öl. Wir müssen 10% mehr Zucker nehmen und so weiter. Und kurz vor der Pandemie 19 haben wir auf der Kinomesse in Baden-Baden den PCO-Chef gesprochen. Und als ich sagte Lichtburg, Dienstlaken, sagte der, ach, ihr macht ja immer Qualitätspopcorn. Da habe ich nur gedacht, hä, was soll das denn jetzt heißen? Was machen denn die anderen alle? Ja, die machen Popcorn. Und dann wollte ich wissen, wo ist denn da der Unterschied? Ja, ihr benutzt 10% mehr von allem. Also nicht vom Popcorn, aber von Öl, Zucker etc. pp. Und das schmeckt man wohl.
Ja, das ist aber jetzt mal interessant. Ich glaube, das wollten echt mal viele hören. Ich persönlich auch. Aber ich finde es sehr, sehr interessant.
Also mich hat es damals ich war völlig überrascht. Ich stand dann da und wusste jetzt nicht so recht, was ich sagen sollte. Und so flapsig, wie ich es gerade formulierte, habe ich den natürlich auch nicht gefragt, weil ein Konzern wie PCO fragt man nicht.
Es stimmt ja auch, dass Leute sich manchmal ja gar keinen Film angucken, einfach nur vor Ort sind bei euch und einfach Popcorn holen.
Ja, besonders zu großen Veranstaltungen. Also wir merken es bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir merken es, wenn in Amerika
hier NFL Super League. Wie heißt das denn? Also alle wissen, wie das
heißt. Football.
Football, genau.
Läuft.
Dann Super Bowl.
Super Bowl, jetzt genau. Dann merken wir es immer.
Und was steht jetzt an Kinoproduktion? Worauf freust du dich besonders in den nächsten Wochen, Monaten? Ich hörte, Avatar 2 kommt in die Kinos.
Ja, Avatar 2 wird im Dezember kommen. Es wird auch im Dezember ein neuer Hotzenplotz kommen. Und das, was ich gesehen habe, ich habe den als Kind rauf und runter gelesen, beziehungsweise auch vorgelesen bekommen, ist der sehr schön. Er ist natürlich moderner, wenn man bedenkt, Ottfried Preußner, das war eine andere Generation, als die Eltern heute sind. Aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, gefallen mir sehr gut, kann ich also nur empfehlen. Es wird ähnlich schön wie die kleine Hexe. Dann werden wir auf jeden Fall den Nachnamen spielen.
Ach, da gab es ja den Vornamen mit Christoph
genau.
Maria Herbst.
Genau, das ist auch diesmal wieder dieselbe Mannschaft. Wird vielleicht ein bisschen ergänzt werden.
Ein sehr, sehr guter Film. Ich habe ihn gesehen und war sehr positiv überrascht.
Ja, also wenn man bedenkt, dass es auch auf den französischen Film zurückgeht und ich bin bei Adaptionen immer etwas vorsichtig, aber wirklich gut gemacht.
Was zeichnet denn für dich einen guten Film eigentlich aus?
Die Geschichte. Also für mich ist es immer die Geschichte. Ich brauche auch nicht super Technik, ich brauche keine Special Effects, kein 3D. Für mich war als Kind immer egal, ob ich den Film jetzt hörte, also die Geschichte hörte, den Film sah, die Geschichte erlebte oder eben die Geschichte las.
Ja.
Dann habe ich meine eigenen Bilder im Kopf gehabt. Aber für mich war immer die Geschichte das Wichtigste. Vielleicht bin ich deswegen auch von der Ausbildung her Archäologin geworden.
Ah, okay. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einer sehr, sehr interessanten und vielleicht auch sehr kniffligen Frage für dich. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm?
Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen, weil ich habe ein paar Lieblingsgeschichten. Dazu gehört auf jeden Fall Herr der Ringe, wobei ich hätte die Filme etwas anders gemacht.
Ja.
Das war nicht so ganz meins, weil er weicht halt ein bisschen zu sehr in manchem ab.
Ja.
Was ich bei dem Film, bei den Filmen muss man ja sagen, sehr gut finde, ist, dass sie die Bücher mischen.
Ja.
Weil sonst ist diese Hobbit-Geschichte, wie die zwei da durch die Einöde wandern, doch sehr schwer. Also das ist, fand ich, immer psychologisch harter Tobak.
Okay, also die abschließende Frage, wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts angelangt. Was sind noch deine Ziele und deine Wünsche?
Naja, da das neue Kino jetzt nicht kommt, möchte ich natürlich das, was ich dafür geplant hatte,
ja,
jetzt so gut wie möglich in wesentlich kleinerem Rahmen in meinen jetzigen Räumen umsetzen. Das ist mein Ziel. Und ich würde gerne auch wieder, das wünsche ich meiner ganzen Branche, dahin kommen, wo wir 19 waren.
Geht es euch denn jetzt besser da auch? Ist das wieder so?
Nein.
Nein, immer.
Okay. Also ich habe jetzt auf der Messe in Köln auch wieder die Zahlen gehört und die Prognosen gesehen. Und wir fürchten alle wieder die Einschränkungen, die kommen sollen. Und ich hoffe sehr, dass die Landesregierung da vernünftig ist, denn ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll, was da gefordert wird. Also wir werden ganz bestimmt nicht während des Filmes Licht anmachen und kontrollieren, ob die Leute alle die Maske auf der Nase haben. Das geht einfach
nicht.
Genau,
das war schon her.
So, und ich weiß, ich kann es machen, wenn sie reinkommen. Ich kann sagen, wenn sie rauskommen, Leute, so geht's nicht, Maske auf. Aber dann sind die Leute draußen.
Ja, da geht es ja auch darum, wer geimpft ist, darf ohne Maske und so weiter. Das ist ein bisschen sehr kompliziert, muss man dazu sagen.
So, ne? Und wie soll ich das den Leuten kommunizieren?
Da geht es ja auch um die App, grün, gelb, rot und so weiter. Das ist ja, sehr,
schon,
sehr verwirrend.
Aber selbst wenn ich das durchsetze beim Einlass, dann kommt jemand raus und sagt, ach, ich muss Maske tragen, mein Nachbar hat die aber nicht auf der Nase. Jetzt fühle ich mich beeinträchtigt. Ja, was soll ich diesen Leuten sagen?
Ja, so ist schon Diskussion und Unruhe und das fällt ja auf euch dann wieder zurück. Ne?
Eben.
Ihr seid die Leidtragenden. Dann
ja, also. Ja, wir sind diejenigen, die es quasi polizeilich durchsetzen sollen und wir sind diejenigen, denen dann gesagt wird, nee Leute, also unter den Bedingungen aber nicht. So, und das Dritte ist, dass wir uns ja erstmal, und das gilt für die ganze Branche, durchsetzen mussten, dass wir Kultur sind. Also das finde ich ja immer enttäuschend. Und zwar grundsätzlich. Wir sind nur Kultur, wenn wir mal gerade eben gebraucht werden. Ansonsten sind die Kinos offenbar, wenn sie nicht ausdrücklich Programmkinos sind, möglichst noch kommunale, machen wir ja offenbar keine Kultur. Obwohl ich jetzt gerade dabei bin, die Royal Opera wieder nach Dienstlaken zu holen. Also Salzburg im Kino hat halt kein Angebot.
Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ihr habt ja spezielle Angebote auch noch im Kino. Nicht nur jetzt Programm, was aus Hollywood oder so kommt, sondern auch Arthouse und so weiter. Ne?
Ja, wir versuchen halt mit unseren eingeschränkten Mitteln auch Programmkino zu machen mit unserer Arthouse- und Traumkino-Reihe.
Ja.
Wir haben auch Spotlight-Dokus, die wirklich relevante Themen aufgreifen.
Und grünes Kino, hörte ich.
Ja, grünes Kino ist ja keine Filmreihe. Da bemühen wir uns halt darum, dass wir energieeffizient und möglichst recycelbar Produkte anbieten können. Aber da ist die ganze Branche noch in Bewegung. Also wir haben jetzt Strohhalme, die rein bio sind. Wir haben Strohhalme aus Glas, die man kaufen kann, wiederverwenden kann, spülen kann. Wir werden unsere Nachoschalen demnächst umstellen, damit wir die aus kompostierbarem Material bekommen. Wir werden im Kino versuchen, auch aus Kostengründen, Energie einzusparen, wo es geht. Und wir hatten ja schon immer, aber seit 2008, 2009, seit der letzten großen Renovierung, noch vor 3D, hatten wir ja auf LED umgestellt, was Flur, Foyer und so weiter angeht. Das werden wir im nächsten Jahr noch ausbauen. Wir werden unser Transparent erneuern. Das wird auch LED dann sein. Die Schaufenster sind auch jetzt umgerüstet auf LED. Das sind solche Sachen, die man halt versucht. Und also ich würde ja am liebsten noch begrünen, aber wir sind ja in der WEG und da ist es ziemlich schwierig.
Und jetzt, wenn man Lust und Laune hat, kann man zu euch natürlich kommen, Filme sich angucken.
Nicht nur das, man kann sich auch von der Hitze erholen.
Von der Hitze.
Stunden.
Ach ja, ihr seid ja
Wir sind bedarfsbedingt klimatisiert. Das heißt, je nachdem, wie voll es ist, läuft die Anlage natürlich mit 100% Frischluft, also keine Umluft, nix. Aber eben so, dass wir nicht voll durchlaufen lassen, wenn da vielleicht nur in der Nachmittagsvorstellung 20 Kinder drin sitzen.
Ja.
Sondern wir passen da an und das läuft automatisch.
Und wie gesagt, lichtburgcenter-dienstsagen.de, ne?
Ja, ist eure genau. Homepage. Kino-Dienstag.
Kino-Dienstag.de, okay. Ja. Und kann man jetzt eigentlich immer nur noch Online-Karten kaufen oder auch vor Ort noch?
Beides, natürlich okay. Beides. Okay. Weil es immer noch ein Publikum gibt, wenn auch ein, ich sag mal, nur vielleicht nur noch 25%, die online nicht wirklich Firmen sind, die das auch nicht wollen. Mhm. Und deswegen haben wir auch immer, ich schalte das Programm, wenn möglich, montags frei. Und dann kann man von montags bis donnerstag seine Karten für die kommende Kinowoche donnerstags bis mittwochs dann kaufen, beziehungsweise auch bei uns, wenn man in der Stadt ist, an der Kasse kaufen.
Heike, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Tschüss.
Tschüss.
In der nächsten Woche haben wir einen Lokalpolitiker zu Gast. Bereits seit 2014 sitzt er im Rat der Gemeinde Hüngse. Seit 2020 ist er stellvertretender Bürgermeister. Im Gespräch mit Tim Perkovic erzählt Jan Scholte-Reh aus seinem politischen Alltag, von seiner Leidenschaft für Star Wars, sein besonderes Verhältnis zu Hüngse-Bruckhausen, über TikTok und die SPD und vieles mehr. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!